Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Andreas Martin. Viele Zuhörer hören uns über DAB+, die neue digitale Übertragungstechnik, fast ganz deutschlandweit, im Auto, zu Hause, wo auch immer. Und viele hören uns auch über das Kabel- und Satellitenprogramm. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Das glaubst du doch selbst nicht. Ist der Glaube Wahrheit, liebe Zuhörer? Das ist unser Thema. Wie oft sagen wir, das glaube ich nicht oder ich glaube das so und so und so weiter und so weiter. Sie merken schon, oft ganz unbedacht sprechen wir das Wort ich glaube aus. Doch was steckt dahinter? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns aus Grevenbruch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Filler, wenn wir uns darüber unterhalten, was Glaube ist und was Wahrheit ist, müssen wir doch erstmal die beiden Worte genau definieren.
Genau, das sind zwei ganz grundsätzliche und wesentliche Begriffe, die wir ja nicht nur im Bereich der Religion, sondern auch im Bereich unseres Alltags verwenden und die ganz verschiedene Bedeutung auch haben können. Deshalb ist es ganz wichtig, sich hier nach und nach vorzutasten. Und vielleicht fangen wir mit dem Begriff des Glaubens an. Das kennen wir ja aus unseren alltäglichen Gesprächen, dass dieses Wort Glauben auf ganz unterschiedliche Weise verwendet wird. So kann es einmal meinen, ich weiß es nicht genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, heute gibt es noch Schnee. Das ist also so etwas wie eine Mutmaßung, eine unsichere Annahme. Das ist viel weniger als das Wissen. Aber in diesem Sinne können wir das Wort Glauben nicht im religiösen Bereich verwenden. Denn hier meint es etwas anderes und es bedeutet eigentlich viel mehr als ein bloßes Faktenwissen. Wenn wir im Bereich des Religiösen vom Glauben sprechen, dann kommt das eher in dem Satz zum Ausdruck, ich glaube dir. Das ist hier deutlich, dass es um eine persönliche Dimension geht. Ich glaube dir, das heißt, ich vertraue dir. Und weil ich dir vertraue, deshalb kann ich auch das glauben, was du mir sagst. Nicht, wenn jemand, das ist das klassische Beispiel, sagt, ich liebe dich, dann kann ich demjenigen das glauben oder nicht. Er kann es mir nicht beweisen. Ich kann nicht auf der Ebene des reinen Faktenwissens hier eine Gewissheit erlangen, sondern wenn ich sage, er spricht die Wahrheit, er sagt, er liebt mich, ich glaube ihm, dann ist das noch etwas Größeres. Und Glauben in diesem Sinne, Glauben in dieser persönlichen Dimension, das ist etwas, was mit dem religiösen Begriff des Glaubens zu tun hat. Und deshalb hat Glauben immer etwas mit Vertrauen zu tun. Und auch das finden wir im Alltag, denn wir kommen ohne dieses Vertrauen nicht aus. Wenn wir zum Arzt gehen, dann haben wir das Vertrauen, dass dieser Arzt kompetent ist, dass er uns richtig behandelt. Wir wissen, können das nicht überprüfen, haben selbst nicht medizinische Kenntnisse. Wir müssen das Vertrauen haben, dass er seinen Job gut macht. Genauso, wenn wir ins Flugzeug steigen, dann vertrauen wir darauf, dass ein guter Pilot am Steuer sitzt und dass er die Fähigkeiten hat, das Flugzeug zu fliegen. Dieses Vertrauen brauchen wir eigentlich immer in unserem Leben. Und wir brauchen es auch in unserem Verhältnis zu Gott. So bedeutet Glauben im religiösen Sinne, an Gott zu glauben. Es bedeutet, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen und dem, was er uns mitgeteilt hat in der Offenbarung.
Mhm. Herr Pfarrer Filler, an Gott zu glauben bedeutet Vertrauen, haben Sie gerade gesagt. Aber was gibt mir denn die Sicherheit überhaupt, dass ich an Gott glaube und auch darauf vertrauen kann?
Die Sicherheit bekomme ich dadurch, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was Gott mir denn sagt. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt in meinem stillen Kämmerlein sitze und eine innere Erleuchtung bekomme, sondern das, was Gott uns mitteilt in der Offenbarung, das begegnet uns ja auf verschiedene Weise. Es wird uns überliefert und mitgeteilt durch die Kirche. Sie trägt die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift und in ihrer Tradition durch die Zeit und sie verkündet sie den Menschen. Und deshalb müssen alle diejenigen, die an Gott glauben wollen und auf ihn vertrauen wollen, zunächst einmal dieser Verkündigung der Kirche vertrauen und an sie glauben. Und das ist das eine. Und das ist ja auch das, wie wir selber zum Glauben gefunden haben. Dadurch, dass wir als Kinder in eine gläubige Familie, in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind. Dass Eltern uns den Glauben vorgelebt haben, uns in den Glauben hineingeführt haben, dass wir den Gottesdienst besucht haben, dass auf diese Weise unser Vertrauen gewachsen ist. Und natürlich ist dann der Glaube auch etwas, was wir Menschen nicht selbst produzieren können, sondern was ein Geschenk Gottes ist. Gott selbst ist es, der den Glauben in uns hineinlegt. Es ist eine Gnade, es ist sein Geschenk. Er ruft uns, er tut zuerst etwas und das, was wir tun können, ist immer nur eine Antwort darauf zu geben, auf das, was Gott für uns bereits getan hat.
Aber wie ist das denn mit den Menschen, die nicht an Gott glauben? Sie haben doch auch ein Vertrauen auf irgendwas, oder?
Bestimmt, ja, es gibt ja auch Menschen, die an etwas anderes glauben. Es ist natürlich auch nicht einfach und in allen Punkten immer unmittelbar verständlich, wie das funktioniert. Es geht immer darum, dass Gott uns die Gnade des Glaubens schenkt und dass wir dafür aber darauf reagieren müssen. Das geschieht nicht automatisch. Gott, wir sind keine Marionetten, sodass Gott nur an den einzelnen Fäden zieht, sondern er lädt uns ein. Und er spricht ja im Gewissen auch zu jedem Menschen. Und es kommt darauf an, wie der Einzelne auf diesen Anruf Gottes reagiert, den er in seinem Gewissen wahrnimmt, den er durch andere Christen, durch andere Menschen wahrnimmt, den er durch die Kirche wahrnimmt und so weiter. Und hier ist eben die Glaubensgeschichte eines jeden unterschiedlich. Und es ist immer eine ganz persönliche Geschichte des Glaubens, wie ich zu Gott finde, wie ich vielleicht meinen Glauben an Gott verliere, wie ich ihn vielleicht von Neuem wiederfinde, wie er auf die Probe gestellt wird. Im Gegensatz immerhin zu unserem zwischenmenschlichen Glauben wissen wir, dass Gott den Menschen nicht täuschen kann. Wenn wir einander glauben, dann ist es immer möglich, dass einer mich täuscht, dass einer mich belügt zum Beispiel. Bei Gott ist das nicht möglich, denn wir wissen, das hat er uns gesagt, dass er den Menschen nicht täuscht. Seine Liebe und Treue sind unveränderlich. Er liebt mich unbedingt und erwartet auch dann die Antwort meines Glaubens. Deshalb sagt die Heilige Schrift ja auch, es ist ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen.
Das glaubst du doch selbst nicht. Ist der Glaube Wahrheit, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Herr Pfarrer Filler, woher habe ich denn eigentlich die Gewissheit, dass der Glaube wirklich Wahrheit ist?
Die Gewissheit wird mir geschenkt. Sie erwächst aus dem Vertrauen daran, dass Gott die Wahrheit spricht. Und eine Gewissheit, die davon abgeschnitten wäre und als äußere Bestätigung dazukommt, die gibt es nicht. Das ist ja eben die Frage nach der Sicherheit. Bin ich mir denn sicher, dass ich das Richtige glaube? Bin ich sicher, dass die Kirche uns das Richtige verkündet, dass das alles auch so ist? Es ist ja dann die Frage nach der Wahrheit. Wir haben ja diese beiden großen Wörter und Begriffe heute. Die Frage nach dem Glauben und die Frage nach der Wahrheit. Und vielleicht wird der Bereich des Glaubens deutlicher, wenn wir von dieser zweiten Seite aus versuchen, das Pferd einmal aufzuzäumen. Denn es gibt ja, und das ist vielleicht das, was Sie jetzt auch eben gemeint haben, viele Menschen, die sagen, Es kann ja niemand für sich in Anspruch nehmen, die ganze Wahrheit gepachtet zu haben für sich und die ganze Wahrheit zu kennen. Und warum hat die Kirche, sagt die Kirche, das, was wir verkünden, ist die einzige Wahrheit und alles andere ist falsch. Wir haben die einzige wahre Religion. Ist es nicht vielmehr so, dass es ganz verschiedene Wege gibt zu Gott? Ist es nicht vielmehr so, dass es ganz verschiedene Formen des Glaubens gibt? Und dass die verschiedenen Religionen sich eigentlich ergänzen können? Das ist ja etwas, was heute viele Menschen denken und was sich eigentlich ja auch zunächst einmal ganz vernünftig und sinnvoll anhört. Es ist so wie in der Geschichte von den Blinden, einer Gruppe von Blinden, die einem Elefanten begegnen und die diesen Elefanten nun betasten. Und wenn sie gefragt werden, jeder nimmt einen Teil des Elefanten sich vor und dann werden sie gefragt, was ist denn ein Elefant? Und der eine antwortet, der den Rüssel ertastet hat, der Elefant ist wie eine große Schlange. Und der das Ohr betastet hat, sagt, der Elefant ist wie ein großer Fächer. Und der das Bein betastet hat, sagt, der Elefant ist wie eine Säule. Alle sprechen die Wahrheit, sie sagen nichts Falsches. Aber die Wahrheit ist größer. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie die verschiedenen Religionen unterschiedliche Aspekte der Wahrheit beleuchten und erklären und definieren, aber wie sie erst zusammen eine große Wahrheit ergeben. Das ist vielleicht eine Einstellung, die heute viele Anhänger hat und wo man eigentlich sich fragen muss, ist das denn so? Und kann da die Kirche noch behaupten, wir haben den einzig wahren Glauben, wir sind die allein selig machende Kirche? Und die Antwort auf diese Frage, das ist eben, liegt eben in der Frage nach dem Wort und dem Begriff der Wahrheit. Was ist eigentlich Wahrheit? Und diese Frage wird ja auch im Neuen Testament gestellt. Pontius Pilatus stellt genau diese Frage, als er Jesus verhört, der von den Soldaten gefangen genommen ist und vor den römischen Statthalter geführt wird. Da sagt Jesus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und da sagt dann Pilatus sehr skeptisch, eigentlich ganz modern, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und wenn man diese Frage sich vornimmt, könnte man zunächst einmal eine Definition finden. Wahr ist ein Urteil, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wahr ist ein Urteil, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt und das diese Definition von Wahrheit brauchen wir auch immer wieder, jeden Tag. Nicht, wenn wir sagen, draußen regnet es, dann ist dieses Urteil wahr, wenn es tatsächlich draußen regnet. Wenn draußen die Sonne scheint, dann ist dieses Urteil nicht wahr. Oder wenn ich sage, die Frau ist schwanger, dann ist die Frau entweder schwanger und mein Urteil stimmt mit der Wirklichkeit überein. Oder die Frau ist nicht schwanger und dann ist das Urteil nicht wahr, denn es stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Man kann nicht nur ein bisschen schwanger sein oder auch nicht nur für mich oder für dich schwanger sein. Das ist etwas, was allgemeingültig ist. Es kann eben nicht verschiedene Wahrheiten geben, die einander widersprechen. Entweder ist es so, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Es ist wahr, wenn es mit der Wirklichkeit übereinstimmt, oder aber es ist nicht wahr. Was auf keinen Fall geht, ist zu sagen, gut, das ist vielleicht für die Christen die Wahrheit, aber für die Buddhisten ist es nicht die Wahrheit, sie haben eine andere Wahrheit. Die Wahrheit hängt mit der Wirklichkeit zusammen und deshalb ist sie immer eine allgemeingültige Wahrheit. Das ist so ein erster Punkt, der bei dieser Frage wichtig ist.
Das glaubst du doch selbst nicht. Ist der Glaube Wahrheit, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema in der Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb.
Oh, praise the Lord, oh, praise his holy name. Oh, praise the Lord, oh, praise his holy name. Holy saints, be joyful, be singing, come.
Das glaubst du doch selbst nicht. Ist der Glaube Wahrheit? Herzlich willkommen hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Mit ihm besprechen wir dieses Thema über Glaube und Wahrheit. Herr Pfarrer Filler, wenn wir über Glauben sprechen, sind wir als Christen ja überzeugt, dass das alles wahr ist, was wir glauben. Aber wenn mir jetzt jemand auf der Straße begegnet, der vielleicht gar nichts mit der Kirche am Hut hat und mich fragen würde, beweis mir doch mal, dass das alles wahr ist, was du da glaubst, dann würde ich ganz stark in Erklärungsnöte kommen.
Denn genau das ist eigentlich nicht möglich. Wir können nicht unseren Glauben in der Form beweisen, wie es dann erwartet wird. Genauso wenig können sie beweisen, dass sie einen Menschen lieben. Denn hier werden zwei verschiedene Vorstellungen eigentlich miteinander vermengt. Das eine ist eben so ein naturwissenschaftliches Weltbild, das nach Beweisen verlangt, nach einem mathematischen Beweis oder einem physikalischen Beweis. 2 + 2 = 4, das kann ich beweisen, das muss ich nicht glauben, denn das ist ja etwas, was zu beweisen ist. Aber hier sind wir eben in dieser Bedeutung des Glaubens als einer Vermutung, als etwas, was ich nicht genau sagen kann. Wenn ich aber auf diese religiöse Ebene des Glaubens komme, ich glaube an dich, ich glaube an Gott in einer persönlichen Beziehung, dann ist das eigentlich auf der einen Seite mehr als Faktenwissen. Ich verlasse eben den Bereich des mathematischen, naturwissenschaftlichen Denkens und kann deshalb auch in einem solchen Sinne das nicht beweisen. Wenn ich eine Frau liebe und ihr sage, ich liebe dich, dann kann ich natürlich versuchen, ihr das zu zeigen. Dann kann ich ihr Blumen schenken, dann kann ich mich entsprechend verhalten, dann kann ich alles Mögliche tun. Aber wenn sie zu mir sagt, das sind alles schöne Zeichen und du gibst dir viel Mühe, aber beweis es mir. Ich will eine letzte Gewissheit haben, dass du mich liebst und dass du mich immer lieben wirst. Das kann niemand. Das ist unmöglich. Das ist eben auch im Bereich des Glaubens. Und natürlich gibt es auch im Bereich des Glaubens viele Hinweise, viele Zeichen dafür, dass das alles wahr ist. Jeder Mensch macht auch, kann ja auch Glaubenserfahrungen machen, die ihn darin bestärken. Wenn jemand kommt und es gibt auch philosophische Überlegungen, es gibt die berühmten Gottesbeweise des Thomas von Aquin, der etwa sagt, alles hat einen Ursprung, was es auf der Welt gibt, Menschen und Tiere und Pflanzen und Gegenstände, alles hat irgendwo einen Ursprung. Unser Ursprung hat selber nochmal einen Ursprung. Wenn ich so weit zurückgehe, dann muss es irgendwann etwas geben, was am Anfang war und selbst keinen Ursprung hat. Und das nennen wir Gott. Das sind also so philosophische Gottesbeweise. Aber die sind natürlich auch nicht in diesem modernen, mathematisch-naturwissenschaftlichen Sinne Beweise. Und die kann es auch gar nicht geben. Und die Erwartung, das ist ja das, was dahinter steht. Wenn jemand sagt, beweis mir, dass der Glaube wahr ist, dann will er eigentlich gezwungen werden zu glauben. Er will sagen, wenn ich einen solchen Beweis habe, dann kann ich ja gar nicht mehr anders, als tatsächlich zu glauben. Und das gibt es nicht, denn da ist unser Glaube immer nur die Antwort auf den Ruf Gottes und zu der muss sich jeder frei entscheiden und er kann nicht dahin gezwungen und gedrängt werden.
Wie ist das denn mit der letzten Gewissheit? Sie haben das schöne Beispiel gebracht, wenn jemand gezwungen wird zum Glauben, damit er das Wissen hat über den Glauben, dann ist es vielleicht nicht der ganz richtige Weg, Herr Pfarrer Filler.
Genau, das geht ja auch gar nicht. Es kann niemand zum Glauben gezwungen werden. Und Es ist übrigens ja auch auf der anderen Seite so, dass die gläubigen Menschen, die schon sagen, ich denke, dass das wahr ist, was ich glaube, aber auch zum Beispiel Zweifel haben und nicht alles verstehen von dem, was man als Christ glaubt und mit manchem auch vielleicht gar nicht einverstanden sind. Es ist ja keine glatte und einfache Sache. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß den Glauben oder den Unglauben, sondern unser Glaube an Gott, an Jesus Christus und daran, dass er in der Kirche gegenwärtig ist, der ist ja oft durchsetzt von Zweifeln und von Unglauben. Deshalb gibt es ja das schöne Gebet, Herr, sieh meinen Glauben und hilf meinem Unglauben. Das ist ja etwas, was in uns Christen auch ganz eng und dicht nebeneinander liegt. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder uns von Neuem bewusst machen müssen, dass wir Gott einfach um diese Gnade eines tiefen und lebendigen Glaubens bitten müssen, weil das nicht etwas ist, was automatisch uns überkommt, sondern dass es etwas ist, um das wir uns immer wieder neu bemühen müssen. Genauso, wenn man das Beispiel weitergeben darf, wie in einer Beziehung, einer Ehe, ja, wo es auch nicht reicht, einmal zu sagen, ich liebe dich, sondern wo man eben diese Liebe auch mit Leben erfüllen muss, wo man an der Beziehung arbeiten muss, wo man versuchen muss, dieser Liebe Wurzeln zu geben und wo sie Früchte tragen soll und wo sie auch Krisen durchstehen soll und wo sie daran reifen soll. Das ist ja auch eine große und schöne, aber manchmal auch schwere Aufgabe. Und genauso kann man sich eben vorstellen, ist es eben auch in unserer Beziehung zu Gott, da sind wir eben auch darauf angewiesen, daran zu arbeiten, dass es nichts, was mechanisch, starr, arretiert ist, sondern dass es auch etwas Lebendiges, das ist etwas, was auch manchmal leichter fällt, manchmal schwerer fällt und wo wir auch immer wieder etwas investieren müssen.
Herr Pfarrer Filler, Sie sind Priester in der Nähe von Grevenbruch. Wie sieht es denn da aus, bei Ihnen ganz persönlich, mit dem Glauben und mit der Wahrheit? Kommen da nicht auch manchmal Zweifel in Ihnen auf?
In mir persönlich kommen keine Zweifel auf über jetzt die Wahrheiten des christlichen Glaubens. Was natürlich schon mal der Fall ist, dass man eben einfach sagen muss, dass ich sagen muss, manches verstehe ich einfach nicht von dem Plan und von dem Willen Gottes für mein Leben und für das Leben von anderen Menschen. Manchmal muss man, wenn man bei der Beerdigung eines jungen Menschen etwa, der früh gestorben ist, die Predigt hält, dann kann man auch nur sagen, das kann man nicht erklären. Das kann man nicht so erklären, dass es letztlich tröstet. Das ist etwas, was unverständlich ist, wo der Wille Gottes für unser Leben auch dunkel bleibt und wo man sagen muss, das wird etwas sein, was wir erst am Ende, am jüngsten Gericht vielleicht verstehen können. Das Einzige, was man tun kann in dieser Dunkelheit, ist eben sich daran festzuklammern, dass Gott es im Grunde genommen gut mit den Menschen meint, dass immer das Gute und das Beste für uns möchte. Und wie das dann im konkreten Fall aussieht, das kann auch sehr dunkel und sehr bitter und sehr unverständlich sein. Das ist wahr. Aber heißt eigentlich nicht, dass jetzt dadurch die Grundlagen unseres Glaubens für mich in Frage gestellt würden.
Wenn wir aber mal in die heutige Zeit reinschauen, wo viele Kirchen geschlossen werden, wo die Zahl der Gläubigen immer mehr abnimmt, was kann ich denn da Positives mitnehmen an unserem Glauben?
Das ist ja die entscheidende Frage. Wer ist Jesus Christus und wie spricht er mich an und worum geht es? Und Generationen vor uns haben das ja noch auswendig gelernt im Katechismusunterricht. Wozu sind wir auf Erden? Warum bin ich hier? Ich bin hier, um Gott zu erkennen, um ihn zu dienen, ihn zu lieben und das ewige Leben zu erlangen. Die Frage des Glaubens und die Frage der Wahrheit des Glaubens ist ja letztlich immer auch verbunden mit der Frage nach dem Menschen, mit der Frage nach mir selbst. Wer bin ich Und warum bin ich hier? Das sind ja Fragen, die ganz aktuell die Menschen beschäftigen. Es gibt ja da verschiedene Bücher, Bestseller, die darüber geschrieben werden, wer bin ich und wenn ja, wie viele, heißt es ein solcher Titel. Das sind schon Fragen, die eigentlich heute viele Menschen beschäftigen. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie kann mein Leben gelingen? Wie kann mein Leben reich werden? Wie kann mein Leben erfüllt sein? Und das sind, glaube ich, Fragen, die, egal ob die Kirchen leer oder voll sind, heute die Menschen, viele Menschen beschäftigen. Und dass eigentlich der christliche Glaube eine Antwort auf diese Fragen gibt. Dass er eine Antwort eigentlich auf alle Fragen des Menschen gibt. Dass er eine Antwort darauf gibt, was der Sinn unseres Lebens ist, was das Ziel unseres Lebens ist, wie wir es erreichen können, wie wir unser Leben erfüllt leben können. Aber er gibt auch die Antwort darauf, wo das Böse herkommt und wie wir dann damit umgehen sollen. Das ist eine umfassende Antwort, mit der ich entweder groß werde, aufwachse und irgendwann, wenn ich dann erwachsen werde, mir selber überlege, ob ich sie annehme oder ob ich sie vielleicht auch ablege. Oder es ist die Antwort, mit der ich auf unterschiedlichste Weise, wenn ich kein getaufter, gläubiger Mensch bin, aber konfrontiert werde. Und das geht auch in erster Linie nicht nur durch Bücher, sondern durch Menschen. Durch Menschen, die den Glauben leben und die eigentlich dann in ihrem Leben durch die Art, wie sie Christen sind, den Glauben verkünden und weitergeben. Aber das ist, glaube ich, auch die große Chance und die Attraktivität unseres Glaubens, dass er eine Antwort gibt auf diese grundlegenden und wichtigen Fragen, die Menschen heute bewegen.
Diese grundlegenden und wichtigen Fragen lassen sich, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch anhand von Statistiken ablesen. Und nicht nur da, sondern auch am Priestermangel wird es ganz deutlich. Was können wir denn tun, wir als Christen, um den Glauben attraktiv zu machen?
Der Glaube hat seine eigene Attraktivität. Die christliche Botschaft, das Evangelium, da können wir natürlich nichts manipulieren oder verändern oder herstellen, um das jetzt die Botschaft an sich attraktiver zu machen. Das Einzige und das Wichtige, was wir tun können, ist aber zu fragen, wie kann ich denn als Christ attraktiver sein für andere? Ich glaube, es war Chesterton, der einmal auf die Frage geantwortet hat, was ist denn das einzige Argument, was gegen den christlichen Glauben spricht? Und er hat gesagt, das sind die Christen. Das sind wir selbst, weil wir eigentlich immer hinter unserem Ideal, hinter unserem Auftrag zurückbleiben, hinter dem Evangelium. Und weil wir immer daran arbeiten müssen, attraktiver zu werden, die Botschaft des Glaubens und der Kirche ernster zu nehmen und heiliger zu werden und liebevoller zu werden und immer mehr zu versuchen, aus unserer Beziehung zu Jesus Christus herauszuleben. Das ist etwas, was wir beeinflussen können. Und in dem Sinne ist es uns schon aufgetragen, attraktiver zu werden, bessere Christen zu werden, um so die Botschaft des Glaubens zu verkünden.
Natürlich, die Botschaft des Glaubens zu verkünden, aber als Minderheit, das wird doch unheimlich schwer.
Das wird schwer, so hat es angefangen. An der Verkündigung der Urkirche, an den Missionsreisen des heiligen Paulus. Da war die Kirche natürlich auch eine Minderheit, die sich dann ausgebreitet hat. Andererseits ist das natürlich auch aus einem deutschen oder europäischen Blickwinkel gesprochen. Wir müssen ja die Kirche auf der ganzen Welt sehen und da ist sie durchaus keine Minderheit, sondern vielleicht ist es eher so, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir bald neues Missionsland werden, dass aus anderen Kontinenten die junge Kirche zu uns kommt, um uns von Neuem zu missionieren und das Evangelium zu bringen.
Herr Pfarrer Fehler, da müsste doch eigentlich auch ein Umdenken stattfinden. Ein Umdenken in aller Köpfe der Gläubigen, heraus aus den Gedanken des europäischen Umkreises, sondern die globale Sicht, wie Sie es gesagt haben, sich auch von anderen Nationen bereichern lassen.
Das ist ja auch das, was im Grunde genommen der Papst bei seinem Deutschlandbesuch festgestellt hat und uns aufgerufen hat, dass wir eigentlich gerade hier bei uns den Glauben manchmal sehr veräußerlicht leben, dass wir Institutionen haben und Gebäude und materielle Dinge, die ja auch wichtig sind und auch im Dienst der Verkündigung natürlich stehen, aber dass wir nicht vergessen dürfen, darüber immer wieder zum Eigentlichen zu kommen und immer wieder uns zu fragen, was ist denn das Zentrum und der Kern des Glaubens auch für mein eigenes Leben? Und das ist eine Aufgabe, die aber sicher jeder für sich hat und erkennen und wahrnehmen und angehen muss.
Das glaubst du doch selbst nicht. Ist der Glaube Wahrheit? Darum geht es heute in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns aus Grevenbruch zugeschaltet. Das glaubst du doch selbst nicht. Ist der Glaube Wahrheit? Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Glaube und Vertrauen, Herr Pfarrer Filler, diese beiden Vokabeln hängen natürlich ganz eng miteinander zusammen. Das haben Sie uns vorhin erklärt. Aber im Hinblick auf Gott, was bedeutet denn da Glaube und Vertrauen?
Ja, das ist die Frage, die ganz grundlegend ist. Glaube und Vertrauen, hatten wir gesagt, unterscheiden den religiösen Glauben von dem Begriff des Glaubens, der so etwas weniger als Wissen bedeutet. Ein Vermuten, ein Unsichersein. Im religiösen Sinne Glauben, das bedeutet mehr als ein reines Faktenwissen. Es heißt, ich glaube dir, weil ich dir vertraue. Und das wird auch deutlich, wenn wir im Glaubensbekenntnis etwa sagen, Credo in Deum, das heißt, ich glaube an Gott. Und hier wird jetzt nochmal ein Unterschied deutlich, der von großer Bedeutung ist, dieses Wörtchen an. Denn der Glaube an Gott unterscheidet sich so von allen anderen Formen des Glaubens im menschlichen Bereich. Glauben an Gott, das macht auch deutlich, dass es um mehr geht als um das Fürwahrhalten von bestimmten Fakten oder Inhalten der Glaubenssätzen. Ich glaube an Gott, darin ist enthalten, ich weiß, dass Gott das große Ziel meines Lebens ist. Und dass er mein Leben einmal vollenden wird. Dass er die Erfüllung aller meiner Wünsche und aller meiner Sehnsucht ist. Und auf diese Weise umfasst der Glaube an Gott, mein ganzes Wesen, meine ganze Person, mein ganzes Leben. Und so kann er mir ein größeres und tieferes und festeres Fundament schenken, als jeder empirische oder mathematische Beweis. Er wird zu einer lebensverändernden Kraft. Und aus einem solchen Glauben heraus sind ja unglaubliche Dinge möglich geworden. Aus diesem Glauben heraus haben die Märtyrer in der Christenverfolgung ihr Leben freudig hingegeben. Aus einem solchen Glauben heraus können sich Mann und Frau in der Ehe das Versprechen der lebenslangen Liebe und Treue geben. Aus einem solchen Glauben heraus geht ein Mensch ins Kloster und wird Mönch oder Nonne und verzichtet auf Besitz und auf eine eigene Familie. Und das ist eben dieser große Glaube, der uns in der Heiligen Schrift auch immer wieder vorkommt. Nicht Abraham ist er das große Vorbild des Glaubens im Alten Testament, der eben aus einem solchen tiefen Glauben heraus aufbricht und handelt und sich von Gott führen lässt. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass wir immer wieder darum bitten, dass Gott uns diesen Glauben schenkt. Denn das ist ja etwas, was wir nicht selbst machen können, sondern was ein Geschenk Gottes ist.
Herr Pfarrer Filler, wir sind ja als Menschen vielleicht auch von Natur aus so angelegt, alles genau wissen zu wollen. Und ja, es braucht auch einen gewissen Beweis, damit ich das glaube. Worauf ich hinaus möchte, ist den Glauben auf die Probe stellen. Aus christlicher Sicht, wie sieht es aus? Dürfen wir den Glauben auf die Probe stellen? Dürfen wir sagen, ich glaube das, wenn ich das und das jetzt mal erlebt habe?
Auf die Probe stellen, da muss ich jetzt unwillkürlich an die Versuchungen Jesu denken, nachdem er in der Wüste gefastet hat. Das Evangelium, das wir am ersten Fastensonntag immer in der Kirche hören, wie der Teufel kommt und Jesus eben einlädt, den Glauben auf die Probe zu stellen. Dass er eben sagt, wenn du willst, dann kannst du aus den Steinen Brot machen, du bist doch der Sohn Gottes, dann beweise das mal. Oder führt ihn auf den Tempel und sagt, springe hier herunter und die Engel werden doch kommen und dich auffangen, wenn du das wirklich glaubst. Dann mach das doch und beweise es mir und zeige es mir. Und da sagt Jesus ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, da nicht auf die Probe stellen und nicht daher das herausfordern. Ich glaube, das ist eben nicht der Weg, der uns Christen offen steht. Und ich glaube, dass es eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, dass diese eine Liebesbeziehung, wenn wir sie als Beispiel nehmen, ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen zu der Frage nach dem Glauben. Da kann man auch nicht sagen zu einem Menschen, den man liebt und von dem man geliebt wird, ich muss das jetzt aber eine Gewissheit haben, deshalb stelle ich das auf die Probe. Wie soll das funktionieren? Dann kann man auch nicht sagen, gut, dann bin ich jetzt mal böse oder begehe einen Fehler und wenn du mir verzeihst, dann weiß ich, dass du mich liebst. Das führt doch nur dazu, dass die Liebe gefährdet wird. Das ist auch kein gangbarer Weg. Und es ist auch darüber hinaus immer noch dieses falsche Denken, dass man eben sagt, ich möchte noch einen empirischen Beweis haben, der es mir leichter macht, zu glauben. Einen solchen gibt es nicht, aber solche ist auch gar nicht notwendig, denn wenn zwei Menschen sich lieben, dann brauchen sie keinen anderen Beweis mehr. Sie sind einander Beweis genug.
In der Bibel steht, Jesus hat uns geliebt bis zum Tod am Kreuz. Herr Pfarrer Filler, das ist doch eigentlich aus unserer christlichen Sicht Beweis genug, oder?
Es gibt ja in diesem Sinne viele Beweise, Hinweise, die uns bestärken können. Es ist ja auch die Frage, was heißt den Glauben auf die Probe stellen? Was wir auch sagen müssen, ist, dass wir nichts glauben dürfen, was etwa unvernünftig wäre. Gott hat sich uns offenbart als der Gott, der auch die Vernunft ist. Und deshalb kann er nichts tun, was nicht vernünftig wäre. Und deshalb dürfen auch wir nichts glauben, was unvernünftig wäre. Und es heißt auch nicht, dass wir nicht fragen dürfen. Dass wir nicht fragen dürfen, was bedeutet das denn? Ist das nicht ein Widerspruch? Es bedeutet nicht, dass wir nicht versuchen können und sollen, den Glauben und die Glaubenslehre und die Glaubenswahrheit so gut wie möglich kennenzulernen und zu sagen, das kommt mir aber komisch vor oder das verstehe ich nicht oder ist hier nicht irgendwo ein Widerspruch. Also das ist natürlich schon uns gegeben und das wird von uns verlangt. Wir sollen unseren Kopf anstrengen, wir sollen unsere Vernunft bemühen, wir sollen überlegen und versuchen, den Glauben kennenzulernen. Und das, was wir nicht verstehen und was uns merkwürdig vorkommt, was abschreckend wirkt und wo man eigentlich sagt, das führt doch von Gott eigentlich weg. Das so muss auch auf den Tisch, da muss man auch drüber sprechen, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das heißt nicht, glaube ruhig alles, was die Kirche sagt und stell keine Fragen. Darum geht es überhaupt in keinster Weise. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist aber das, was Jesus sagt, der vor Pilatus steht, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Es geht darum, diese Stimme Jesus zu hören und sie in das eigene Leben mit hineinzunehmen.
Ist es denn verboten, auch mal kritisch zu hinterfragen?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man soll ja auch sich damit auseinandersetzen und kritisch hinterfragen. Man soll versuchen zu sagen, was heißt das denn, wenn die Kirche sagt, dieses ist zu glauben oder jenes ist zu glauben, Jesus ist der Sohn Gottes oder was auch immer. Was heißt das, wenn wir von einem Fegefeuer sprechen? Was heißt das, wenn wir von der Eucharistie sprechen? Was heißt das, wenn wir vom Messopfer sprechen? Was ist damit gemeint? Es ist natürlich wichtig, dass man da nachfragt, dass man auch kritisch nachfragt. Und man soll eben versuchen, hier sich damit auseinanderzusetzen. Es geht überhaupt nicht darum, dass man sagt, die Leute dürfen nicht fragen und dürfen nicht kritisch sein, dürfen nicht zweifeln. Ganz im Gegenteil, es kann ja niemand von sich behaupten, dass er so etwas nie tun würde oder denken würde. Aber es kommt darauf an, dann weiter zu fragen und nachzuhaken, so lange, bis man es verstanden hat und die Lösung sieht.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Das glaubst du doch selbst nicht, ist der Glaube Wahrheit, ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Herr Pfarrer Filler, das, was die Kirche glaubt, betrachtet sie auch als wahr und als Wirklichkeit. Aber wie sieht es denn aus mit anderen Religionen, mit anderen Gemeinschaften, die vielleicht ganz was anderes glauben? Wird das denn von der Kirche überhaupt toleriert?
Das ist jetzt die Frage nach dem Verhältnis von der Wahrheit und der Toleranz. Beides wird häufig verwechselt. Wenn man etwa sagt, die Kirche ist zu intolerant, sie sollte auch die andere Meinungen gelten lassen, andere Glaubensvorstellungen gelten lassen. Und man meint auf diese Weise, dass Toleranz bedeutet, dass man auf den Wahrheitsanspruch verzichtet. Aber das geht natürlich nicht. Entweder, wir haben gesagt, die Wahrheit, wahr ist ein Urteil, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und wenn das Urteil Gottes in Jesus Christus Mensch geworden wahr ist, dann kann es nicht zugleich etwas anderes gelten. Also das ist ja, deshalb kann man nicht darauf verzichten zu sagen, das, was wir glauben, ist wahr. Aber Toleranz heißt ja nicht zu sagen, och, man weiß gar nicht genau, was eigentlich wahr ist oder es kann alles Mögliche wahr sein, sondern Toleranz bedeutet ja, dass ich die Meinung eines anderen, auch wenn ich sie für falsch halte, um seiner selbst willen achte, weil ich weiß, dieser Mensch identifiziert sich mit seiner Meinung. Das heißt nicht zu sagen, alles ist irgendwie gleich wahr oder ich kann gar nicht feststellen, was überhaupt wahr ist. Sondern es bedeutet, ich halte zwar deine Auffassung für falsch, aber ich kann sie achten um deiner Person willen. Darin besteht ja die Toleranz. Und deshalb kann die Kirche in diesem Sinne sehr wohl die verschiedenen Religionen tolerieren und ist ja auch im Bemühen und im Bestreben darin, in den Dialog mit diesen Religionen zu treten, mit dem Judentum und mit den nicht-katholischen Christen und mit dem Islam und auch mit den anderen Weltreligionen, da ist man ja schon bemüht, auch auf das zu schauen, was uns verbindet und eben sich gegenseitig kennenzulernen und auch theologisch auseinanderzusetzen miteinander. Das ist ja auch ein Weg, der gegangen wird.
Ja, danke schön, Herr Pfarrer Filler. Die Zeit ist um. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Sendung Grundkurs des Glaubens über das Thema Glaube und Wahrheit zu sprechen. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort können Sie sich auch die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. www.horeb.org. Auf dieser Internetseite finden Sie viele Informationen zu den Sendungen hier bei Radio Horeb. Übrigens, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Pfarrer Filler, darf ich Sie zum Ende der Sendung um den Segen bitten?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und bis ein andermal, sagt Andreas Martin.